Gerade liegt wieder ein europäischer Gipfel hinter uns, bei dem es erneut um die Rettung des Euro und der Union in höchster Not geht. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Verunsicherung der Menschen wächst. An den Stammtischen fordert man mit Entschiedenheit den Ausstieg aus dem Euro und eine Rückkehr zur D-Mark. Für den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Professor Klaus Hänsch, wäre das schlicht eine Katastrophe. Bei der vom Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft veranstalteten Jean Monnet-Vorlesung las Professor Hänsch den Zauderern die Leviten. Schließlich erwirtschaftete Deutschland jährlich einen Exportüberschuss von gut 100 Milliarden in der Eurozone. Die Überschüsse des einen aber seien schließlich die Defizite der anderen.
Das liegt daran, weil es im Augenblick um Entscheidungen der Mitgliedstaaten geht, die sich selbst engagieren müssen. Die Bundesrepublik Deutschland, wie Frankreich, wie Italien oder Griechenland. Es geht eben um nationales Geld, nicht um europäisches Geld. Und deswegen ist es richtig, dass die Entscheidungen darüber in den nationalen Parlamenten fallen und durch die nationalen Regierungen getroffen werden müssen oder vorgeschlagen werden müssen. Das Budget ist so klein, dass es zur Bewältigung der Schuldenkrise in überhaupt keinen Fall ausreicht, auch nicht ausreicht, um die Wirtschaft in den Schuldenstaaten wieder anzukurbeln und die Strukturreformen dort zu reformieren. Es beträgt 1,5% etwa des Bruttosozialprodukts der gesamten Europäischen Union. Damit kann man keine europäische Struktur- und Entschuldungspolitik führen. Deswegen hat das mit dem Budgetrecht des Europäischen Parlaments nichts zu tun, sondern es hat etwas mit dem Volumen, Finanzvolumen zu tun, das die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Verfügung stellen.
Wenn es aber jetzt auf einen europäischen Finanzminister hinausläuft, wäre dann das Europäische Parlament nicht auch die richtige Kontrollinstanz für diesen Minister?
Das ist richtig. Gäbe es einen Kommissar, der die Aufgabe eines europäischen Finanzministers übernehmen würde, dann wäre das ein Kontrollfall für das Europäische Parlament, selbstverständlich. Aber die ganze Sache hängt ja auch damit zusammen, wie viel Macht kriegt er dann von den Mitgliedstaaten übertragen. Es geht ja dann um Souveränitätstransfers von den Mitgliedstaaten, aus den Hauptstädten der Mitgliedstaaten nach Brüssel. Und da haben wir in Deutschland es ja damit zu tun, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über den Lissabon-Vertrag, dass wir da sehr genau hingucken müssen, welche Souveränitätsrechte wir nach Brüssel und damit etwa auf einen europäischen Finanzminister übertragen können und wollen.
Wenn England jetzt wahrscheinlich diesen Weg des deutsch-französischen Tandems hin zu einer Fiskalunion verweigert, wäre das nicht der Einstieg in ein Europa der zwei Geschwindigkeiten? Und wäre eine solche Entwicklung für Sie als überzeugter Europäer nicht sehr schmerzhaft?
Also die Schmerzen erstens sind erträglich, wenn die Briten nicht dabei sind. Jedenfalls was den Euro anlangt und die Lösung der Schuldenkrise. Sie haben sich ja selbst entschieden, nicht den Euro einzuführen. Sie wollten das ja nicht. Das ist Ihnen zugestanden worden. Jetzt können Sie auch nicht verlangen, dass Sie dann mitentscheiden können. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Europäische Union hat ja auch in der Vergangenheit bestimmte Reformen mit einer Gruppe von Mitgliedstaaten begonnen. Sie war immer dann für andere offen, sobald sie es konnten oder wollten, mitzumachen. Das ist zum Beispiel bei der Abschaffung der Grenzkontrollen der Fall gewesen, im sogenannten Schengen-Abkommen. Das ist der Fall gewesen bei einer ganzen Reihe von Zusammenarbeiten im Innen- und Justizbereich, bei der Verbrechensbekämpfung etwa. Es gilt auch für Teile der Außen- und Sicherheitspolitik. Das sind alles Beispiele dafür, dass es immer angefangen hat mit einer Gruppe von Mitgliedstaaten, die mehr wollten als das, was mit allen vereinbart werden konnte. Und dennoch haben am Ende sich auch diejenigen, die zunächst draußen geblieben sind, hineingefunden. Und ich habe die berechtigte Hoffnung, dass mit dieser historischen Erfahrung das auch bei der Rettung des Euro der Fall sein wird, wenn sich die 17 selbst einigen.
Ein weiteres Problem, was mit dem Vereinigten Königreich zusammenhängt, ist die Regulierung dieses Finanzmarktes, der uns in letzter Konsequenz ja diese Katastrophe beschert hat. Auch da wird Großbritannien mit 60% des Bruttosozialprodukts aus Finanzdienstleistungen nicht mitmachen. Wie sollen wir uns da verhalten?
Also Vorrang hat natürlich eine Vereinbarung zu 27. Und die Einführung einer Finanztransaktionssteuer ist meiner Meinung nach nicht so entscheidend für die Zähmung des weltweiten Finanzmarktes, dass wir sie durchsetzen müssen um jeden Preis. Auch um den Preis, dass die Briten und so weiter dann ausscheren. Sondern wenn das der einzige Punkt ist, den die Briten haben, dann können wir auch bei den 27 bleiben.
Lassen Sie mich zum Schluss fragen, das europäische Integrationsprojekt hat ja auch auf die Welt ausgestrahlt. Es war in vielen Bereichen der Welt eine Art Vorbild, Lateinamerika zum Beispiel. Was wird passieren, wenn es scheitert?
Nicht nur in Europa, sondern weltweit wird das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit der europäischen Einigung zerstört sein. Und das wird sich in einer überschaubaren politischen Zukunft nicht mehr wiederherstellen lassen. Das heißt, die Europäer treten aus der Weltgeschichte aus.
Wissenschaftsjournalist Dr. Stefan Fuchs hat sich mit dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Klaus Hänsch, über die Eurokrise und den möglichen Folgen unterhalten.